Die Herren der Geldschöpfung. Große Finanzunternehmen freilich achteten sorgsam darauf, dass es eher zu einer Lockerung der Regulierung anstatt zu der totalen Deregulierung kam. Für die Freimakler, wie der Ökonom und Nobelpreisträger Friedrich Hayek sich stark machten. Die Logik dahinter war folgende: Um ihre hohen Profite zu halten, brauchten die großen Geschäfts- und Investmentbanken die Regulierer, um potenzielle Mitbewerber vom Markt fernzuhalten. Eingesessenen Big Playern hilft es, wenn Banklizenzen nicht an alle Welt gehen. Ironischerweise zwang gerade das desaströse Verhalten der Großbanken, das 2008 den Crash auslöste, die Regulierungsbehörden, vor allem in Europa, zur Verlängerung und Komplizierung des ohnehin schon schwierigen Vergabeprozesses von Banklizenzen, was ihren Plänen entgegenwirkte, eine Meute hungriger Herausforderer von der Leine zu lassen. Mit der sparsamen Vergabe von Banklizenzen gestanden Staaten und Zentralbanken insgeheim etwas ein, das sie öffentlich nach wie vor nur ungern zugeben. Die außerordentliche Macht der Kreditvergabe des privaten Banksektors bei der Bestimmung des Tempos der Geldschöpfung und damit des Wirtschaftswachstums. Dass Banken tatsächlich Geld schöpfen, ist nach wie vor eine höchst umstrittene Ansicht. Noch in den 1980er Jahren hätten sie einen politisch in Amerika wie auch in Europa um Kopf und Kragen gebracht. Beidseits des Atlantiks fußte die Wirtschaftspolitik nämlich auf einer monetaristischen Geldpolitik, bei der der Staat sorgsam das Geldangebot kontrolliert, dessen Wachstum die Inflation bestimmt. Banken gaben sich traditionell als reine Finanzintermediäre, die die Einlagen von privaten Einlegern, Sparern, als Investitionskredite an geschäftliche Kreditnehmer weiterleiteten. Mainstream-Ökonomen akzeptierten diese Charakterisierung ebenso wie ihre Implikation, dass Banken eine wesentliche Rolle bei der Mobilisierung von Spareinlagen spielen. Banken haben nicht nur die Macht, Geld zu schöpfen und es von einem Bereich der Wirtschaft in einen anderen zu dirigieren, sie tun das auch bemerkenswert wenig, um die Einlagen von Haushalten in Geschäftsinvestitionen umzuwandeln. Im Fall der USA ergibt sich bei genauer Analyse des Geldmittelflusses sogar, dass Haushalte ihre Ersparnisse ganz und gar in den Konsum langlebiger Gebrauchsgüter investieren, während große Unternehmen ihre Investitionen mittels thesaurierter Gewinne finanzieren. Mainstream-Ökonomen mussten dabei auch die Tatsache übersehen, dass Geld aus dem Nichts kommt, wenn Firmen oder Haushalte mehr als ihre Ersparnisse investieren und die Differenz als Darlehen aufnehmen. Wenn eine Bank Ihnen ein Darlehen gibt, sagen wir in Form einer Hypothek, bekommen Sie das Geld nicht in bar. Man schreibt den Betrag Ihrem Kontogut. Augenblicklich ist Geld geschaffen. Aber gleichzeitig hat sich die Bank auch Verbindlichkeiten geschaffen. Die neue Einlage auf ihrem Konto und muss dafür sorgen, dass sie genügend Reserven oder Bargeld, beides Formen von Zentralbankgeld, hat, damit sie ihren Forderungen nach Zahlungen an andere Banken oder Bargeldabhebungen nachkommen kann. Darüber hinaus muss sie Kapital in Reserve haben für den Fall, dass Kredite nicht zurückbezahlt werden, um eine Insolvenz zu vermeiden. Das eine wie das andere sorgt für Zwänge bei der Kreditvergabe und läuft darauf hinaus, dass Banken im Allgemeinen davon absehen, Geld an Privatpersonen oder Firmen zu verleihen, wenn sie nicht bestimmte Kriterien wie Kreditwürdigkeit oder zu erwartende Profitabilität erfüllen. Geld wird auch geschaffen, wenn sie das Abendessen mit einer Kreditkarte bezahlen. Genau genommen sind nur etwa 3% des Geldes in der britischen Wirtschaft Bargeld oder was manchmal als Papiergeld ohne Deckung bezeichnet wird. Der Rest wird von Banken geschaffen. Erst nach der Krise von 2008 gestand die Bank von England ein, dass Darlehen Einlagen schaffen und nicht umgekehrt. So bedeuteten Lizenzierung und Regulierung für kleinere Banken einen erheblichen Kostennachteil gegenüber großen, die bürokratische Kosten und Risiken breiter verteilen und billiger Mittel aufnehmen können. Das erschwerte neuen Wettbewerbern den Markteintritt. Für etablierte Player gab es erhebliche Monopolrenten zu extrahieren. Außerdem war es ihnen ein leichtes, sich zur Vermeidung eines exzessiven Wettbewerbs zu koordinieren, ohne dass dazu formale, illegale Kartellabsprachen nötig gewesen wären. Und das alles, während die Kundschaft ihnen vertraute. Kaum einer zog ihre Praktiken oder ihre finanzielle Gesundheit in Frage, gerade weil die Regulierungsbehörden ein Auge auf sie hatten. So bedurfte es 2000 einer Untersuchung des britischen Kartellamts, Competition Commission, um festzustellen, dass Großbritanniens Big Four im Bereich Dienstleistungen für kleine Unternehmen ein komplexes Monopol betrieben. Sie nutzten ihre 90% Marktanteil, um jährlich 2 Milliarden Pfund Gewinne zu extrahieren und ihre durchschnittliche Kapitalrendite dabei auf bis zu 36% zu steigern, indem sie übereinkamen, nicht miteinander zu konkurrieren. Sollten die Risiken der Banken ihre Liquidität gefährden, würde der Staat zur Rettung mit öffentlichen Geldern einspringen. Diese implizite Garantie eines staatlichen Bailout senkte die Kosten der größten Player bei der Kapitalaufnahme, was ihre Marktmacht weiter festigte.